Eurac Science Café, 19. Juni 2008. Der moderne Pilger. Spiritualität und Rentabilität im religiösen Tourismus.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Im Namen der Eurac begrüße ich Sie ganz herzlich zu diesem vierten Gespräch der Eurac Science Café hier am Eurac Turm. Schön, dass Sie trotz des Fußballspiels zu uns gefunden haben und auch noch in dieser Menge. Das ist schön zu sehen. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema der moderne Pilger. Vorab noch einige Erklärungen über den organisatorischen Ablauf des Abends. Und zwar wird dieser Abend vor allem in Deutsch abgewickelt. Wir haben deutsche Gesprächsteilnehmer. Wenn Sie Fragen haben, können Sie natürlich diese Fragen auch in Italienisch, Englisch oder welcher Sprache auch immer stellen. Wir haben wunderbare Dolmetscherinnen hier, die das dann übersetzen werden. Das Ganze dauert ungefähr bis 22 Uhr. Davon werden wir hier am Podium etwa 40 Minuten, dreiviertel Stunde diskutieren. Und danach haben Sie alle die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Natürlich auch, wenn Sie während der Diskussion, wenn Ihnen dort schon was auffällt oder Sie was am Herzen haben, können Sie natürlich immer die Hand aufhalten und Fragen stellen. Und um 22 Uhr wird es dann hier im Anschluss ein Konzert geben. Der Barbetrieb ist während des ganzen Abends geöffnet und wenn ich das richtig verstanden habe, nimm 2, Zahl 1. Also es lohnt sich, Happy Hour, greifen Sie zu. Ich darf Ihnen, bevor ich ganz kurz zum Thema noch was sage, meine Gesprächsteilnehmer vorstellen. Es ist Eugen Rungaldier, er ist Leiter des Seelsorgeamtes Pastoralzentrum Bozen. Er beschäftigt sich mit inhaltlichen Fragen der Diözese, Familie, Ehe, Sonntag. Deswegen ist er heute nicht zu Gast. Er ist hier, weil er selbst 4-mal den Jakobsweg begangen hat. Und davon 3-mal mit Jugendlichen und 1-mal ganz alleine. Er ist in den Pyrenäen gestartet und dann bis Santiago de Compostela gepilgert. 900 Kilometer waren das. Und er wird uns aus dieser Innenperspektive berichten können. Dann ist hier Harald Pechlaner. Er ist wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Regionalentwicklung und Standortmanagement an der Eurac, an der Europäischen Akademie. Und er ist Universitätsprofessor an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und beschäftigt sich dort mit Tourismus. Er beschäftigt sich mit touristischen Entwicklungen im ländlichen und im urbanen Raum, mit Herausforderungen des alpinen Tourismus und natürlich, und deswegen ist er ja auch zu Gast, mit Religionstourismus hier an der Eurac und in Ingolstadt. Und er hat vor kurzem auch eine Studie zum Pilgertourismus publiziert. Und das ist Herr Peter Brunner, er ist Stadtrat für Tourismus und angesichts des Großereignisses des Papstbesuches im Juli und August in Brixen ist er vor allem involviert in alle organisatorischen Fragen, ob das jetzt Fragen zur Mobilität oder der Sicherheit oder natürlich zum touristischen Konzept sind. Peter Brunner weiß hier Bescheid und er ist selber auch ein Pilger. Er hat schon Pilgerreisen bestritten und nicht? Sie haben keine Pilger, aber Nein. Sie haben gute Freunde, die Pilgerreisen bestritten haben und können. Insofern sind Sie auch im Thema drinnen sozusagen. Ja, das Thema ist ja, wie gesagt, schon aus mehreren Gründen aktuell. Wir haben hier im Lande in ein bisschen mehr als einem Monat den Papst zu Besuch. Das ist ein Großereignis. Die Stadt Brixen, seit sie davon weiß, befindet sich in einem Ausnahmezustand, könnte man sagen. Der Papst ist ja ein bisschen wie ein Star. Da wird der rote Teppich ausgerollt und das ganze Priesterseminar wird zum Hochsicherheitstrakt mit einer Berliner Mauer, wie viele Zyniker meinen. Auf jeden Fall hat das ganze Event Charakter und nicht nur der Papst, allgemein der religiöse Tourismus ist ein Kassenschlager. Etwa 150 Millionen Menschen begeben sich weltweit jährlich auf Pilgerreisen. 40 Millionen besuchen italienische Kirchen und Klöster und bringen einen Umsatz von 4 Milliarden Euro. Das ist sehr viel Geld. Aber nicht nur das, auch Lourdes, 150 Jahre Marienerscheinung in Lourdes, dort werden Millionen von Menschen erwartet. Bücher wie von Happe Kerkeling, Ich bin dann mal weg, sind monatelang auf den Bestsellerlisten und haben unter anderem Staus an den Jakobswegen verursacht. Man kann zweifelsohne sagen, der religiöse Tourismus, der spirituelle Tourismus boomt. Und wir werden uns heute mit den Beweggründen beschäftigen, mit der Art und Weise, mit touristischen Strukturen, mit der Nachfrage. Und da geht auch gleich meine erste Frage an Herrn Pechlaner. Wie könnte man eigentlich diesen modernen Pilger definieren? In Latein ist es ja der Peregrinus, das ist einer, der die Fremde sucht, ein Fremdling. Heutzutage ist dieser Pilger nicht mehr nur ein Fremdling, da spielt vieles mit hinein. Wie könnte man diesen modernen Pilger heute definieren? Was fällt alles in diese Etikettierung modernes Pilgertum hinein, Herr Pechlaner?
Ja, danke schön an die Moderatorin. Herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Eben, Sie haben es im Grunde genommen schon gesagt, vermutlich ist der Pilger eben ein Suchender. Und dann beginnt ja schon die Differenzierung, was sucht man, dass man beispielsweise nach dem Sinn beispielsweise des Lebens sucht, ist da vielleicht nur eine Facette. Aber ich denke schon, dass der Pilger, und ich bin da vielleicht gar nicht der Berufene, Herr Ungerlier ist dann da gewiss berufener als ich, darüber zu sprechen, aber ich glaube, es ist ein Suchender. Wir sehen in der aktuellen Diskussion, dass der Pilgertourismus im Grunde genommen Teil eines spirituellen Tourismus ist und es, wenn wir von Pilgertourismus reden, eigentlich darum gehen muss, zu hinterfragen, was denn eigentlich diese Spiritualität ist. Wir sehen, dass diese Thematik sich einerseits in Richtung Religion und Tourismus bewegt, also Religionstourismus, Kirchentourismus, und da ist dann der klassische Pilgertourismus, den wir so kennen, eigentlich richtig angesiedelt. Zum anderen gibt es aber ja, grundlegend verschiedene Formen, wie zum Beispiel im Kontext Gesundheit und Tourismus, Wellness, ja, Wunsch nach körperlicher und geistiger Erholung, die Einheit von Körper, Geist und Seele. Das sind ja so Schlagworte, die man beinahe auf jedem Hotelprospekt finden kann. Ja, vor allem jene, die sich mit Wellness und Wellbeing auseinandersetzen. Bis hin natürlich zu extremeren Formen wie den Esoterik-Tourismus oder Esoterik-Reisen. Und dann gibt es dann noch eine dritte Tendenz, die man eigentlich lange schon beobachten kann, die aber in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen hat, nämlich dieser Volunteer-Tourism, dieses freiwillige Aktivwerden. Unsere Bauernhöfe, die Ausländer streiten sich förmlich, auf welchen Bauernhöfen sie arbeiten dürfen im Sommer. Ja, das ist jetzt ein kleiner, eine Richtung, ja, aber Volunteer-Tourism ist ja eine weltweite Bewegung. Es geht um das Suchen des Nachhaltigen, es geht um das Entdecken, das Kennenlernen anderer oder fremder Kulturen. Es geht darum, Gutes zu tun, Entwicklungshilfe zu leisten und letztendlich auch involviert sein, wie wir sagen würden, einfach Teil des Ganzen sein, Anteilnahme haben. Irgendwo eben eine Grundlage auch für diese Sinnsuche. All diese Beispiele, die ich jetzt genannt habe, treffen sich irgendwo in dieser Begrifflichkeit Spiritualität. Ja. Allerdings Spiritualität sehr, sehr weit gefasst.
Da geht auch gleich die Frage jetzt an Herrn Rungaldier. Das ist ein weiter Begriff, wie wir gehört haben, Spiritualität. Kann die Kirche damit etwas anfangen, wenn Menschen aus Gutdünken, aus purer Lust heraus sich einfach Versatzstücke aus verschiedenen Religionen, aus einem Wertepaket herausfiltrieren, herauspicken und sich dann sozusagen ihre eigene Spiritualität zusammenbasteln. Ist das in Ordnung und ist Spiritualität nicht auch etwas, das heutzutage einfach überall auf alle möglichen Begriffe drüber gestülpt wird und mit dem man sozusagen alles das definiert, was nicht konkret, was nicht wirklichkeitsgetreu, realitätsbezogen ist?
Schönen guten Abend auch meinerseits. Ich möchte mal sagen, dass das, was Sie ansprechen, dieses Patchwork-Denken, dass das auch auf die Spiritualität übergreift, das kennen wir alle aus anderen Kontexten auch und das ist im Religiösen auch so. Und man kann das auch nicht verhindern. Die Kirche könnte das auch nicht verhindern, weil die Kirche auch in der Gesellschaft lebt und damit auch den Gesetzmäßigkeiten der Gesellschaft unterworfen ist. Und wenn die Leute in anderen Bereichen, Lebensbereichen sich Dinge zusammenbasteln, die Biografie und die Familie manchmal auch schon, dann macht sie das auch im Religiösen, das kann man sicher nicht verhindern. Eines dazu. Etwas anderes möchte ich betonen, dass die Kirche eine ganz große Tradition hat, wenn es um Spiritualität geht und ganz einen großen Schatz anzubieten hat, wenn es um Spiritualität geht. Und ich habe eher den Eindruck, dass es der Kirche zurzeit nicht so gut gelingt, das auch rüberzubringen, dass sie was zu bieten hat und dass sie da mitreden kann. Wenn ein moderner Mensch nach Spiritualität sucht, sich danach sehnt, dann denkt man wahrscheinlich spontan, da können wir danach drüber reden, eher an asiatische Religionen, an Yoga, an Buddhismus und so weiter. Ich merke das so, bei den Jugendlichen boomt das ganz stark. Wenige denken an das Christentum. Aber wenn man die christliche Geschichte anschaut, die 2000 Jahre, dann ist da ganz viel Potenzial an Spiritualität da. Und ganz große Meister der Spiritualität kommen aus dem Christentum heraus. Und das scheinen wir oft zu vergessen. Deswegen würde ich sagen, die Kirche hat da sehr viel zu bieten. Sie müsste sich getrauen, offensiver auch sich einzubringen und am Ball zu bleiben.
Herr Brunner, Sie haben den Überblick in Brixen. Welches Potenzial hat denn diese Stadt, um spirituelle Touristen anzulocken? Welche Strukturen gibt es dort? Wie kann man die Gäste und welche Gäste vor allem kann man ansprechen?
Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Es freut mich besonders, dass vor allem der Professor Bechlaner heute an dieser Diskussion teilnimmt, weil gerade mit ihm haben wir vor kurzer Zeit das Interreg 3-Projekt mit Bozen und Meran abgeschlossen. Und in dieser Studie, basiert auch eine Interviewserie von, ich glaube, das waren 1000 Touristen und das waren auch Wirtschaftstreibende in den einzelnen Städten. Und dort ist genau Brixen als die Stadt als geistiges und geistliches Zentrum hat sich herauskristallisiert. Und wir kennen alle Brixen, wenn wir nach Brixen kommen, Klöster, Kirchen. Ich glaube, da findet die christliche Begegnung statt. Dort die Spiritualität rein von der strukturellen Seite her. Und ich glaube, auf der anderen Seite zeigt es sich dann auch durch die verschiedenen Institutionen wie das Priesterseminar, dass nicht nur die Mauern der Spiritualität in Brixen zu Hause sind, sondern auch die Spiritualität eben in dieser Ausbildung, in dieser spirituellen Ausbildung im Priesterseminar auf alle Fälle seine Wurzeln hat. Das, glaube ich, würde ich schon sagen, das ist eines der authentischsten Merkmale von Brixen, eben dieses geistige und geistliche Zentrum.
Also Touristen suchen ganz spezifisch die Stadt auf, um dort diese Art von Tourismus auch leben zu können.
Auf alle Fälle.
Herr Bechlaner, wir haben davon gesprochen, dass wir einen Trend feststellen können. Wie lange, glauben Sie denn, währt dieser Trend? Ist das sozusagen eine Art Leuchtrakete oder kann man da von einer längerfristigen Entwicklung sprechen, dass Natur- und Wellness-Tourismus nun vom religiösen, vom spirituellen Tourismus sozusagen fast abgelöst wird für lange Zeit?
Wir müssen halt versuchen, diese Unschärfe, die wir mit dieser Begrifflichkeit spiritueller Tourismus verknüpfen, dass wir die irgendwie auflösen können oder zumindest differenzieren. Der Pilgertourismus ist ja etwas Uraltes, vielleicht auch eine der ganz ältesten Formen des Tourismus. Heute würden wir Tourismus sagen, es war kein Tourismus in dem Sinn. Aber das Reisen mit einem geistlich-inhaltlichen Schwerpunkt ist uralt und hat eine lange Tradition. Was neu ist, ist, dass Spiritualität weiter gefasst wird und dass sie letztendlich einfach in Verbindung gebracht wird mit einem Lebensgefühl, das in Richtung geht, man muss abladen, Lebenslasten abladen, sich aussöhnen mit der eigenen Biografie, im Grunde genommen einen Break machen, man möchte aussteigen. Ich bin dann mal weg, trifft ja letztendlich mit Habe Kirkelin auch diese Tendenz und dieses diffuse Denken, dass es Zeit ist, mal nachzudenken. In einer Zeit der Beschleunigung kommt eben zunehmend auch die Entschleunigung, quasi als Gegentrend. So gesehen bleibt das ein Gegentrend und wird gewiss wieder reduziert werden auf, wie soll ich sagen, die ursprünglicheren Formen, bin ich überzeugt. Andererseits entstehen völlig neue Formen. Denken wir da an diesen Tourismus in Klöstern oder mit Klöstern. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein längerfristig anhaltender Trend bleibt. Aber es hängt davon ab, was man daraus macht. Ich habe da einen Satz gefunden, der, wie soll ich sagen, etwas ironisch das Ganze auf den Punkt bringt. Man konstruiere einen historisch oder kulturell aufgeladenen Ort oder Weg, umgebe ihn mit einem diffusen religiösen Gefühl, nutze das neue Interesse am Erlebnis und suggeriere dabei eine Bewusstseinserweiterung bzw. Selbsterfahrung mit eingeplanter Ich-Erweiterung. Ja? Möglicherweise auch mit einer irgendwie gearteten Gotterfahrung. Ja? Pointiert, formuliert, wenn man sehr, sehr breit anlegt, dann wird sich da gewiss vieles ändern. Ja, ich denke nicht, dass das so lange anhält. Ja, im Grunde genommen ist einfach mit dieser Beschleunigung jetzt ein Gegentrend, Entschleunigung sichtbar.
Herr Ungaldier, wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie das hören? Das ist ja wirklich vielleicht nicht unbedingt etwas, was Kirchenvertreter jetzt gutheißen. Glauben Sie nicht, dass zum Beispiel auch Bilder, die gar nicht aus einer religiösen Motivation heraus einen Pilgerweg beginnen, dass die womöglich durch diesen Pfad dann auch den Weg zur Kirche wieder finden können, dass sozusagen die Pilgerreise auch wieder eine Chance ist, zur Religion hinzufinden und nicht nur sich selbst zu erfahren in irgendeiner abstrakten, spirituellen Art?
Ich sehe das etwas anders als Sie, Herr Professor, weil ich der Überzeugung bin, dass der Mensch, Sie haben vorhin auch den Begriff des Suchenden ins Spiel gebracht, haben gesagt, der Mensch ist als Suchender auf dem Weg, deswegen wird er zum Pilger oder ist auch der religiöse Tourismus begründet. Und ich bin überzeugt, dass der Mensch, der sich als Suchender versteht und sich als Suchender auf den Weg macht, dass sich nur jene Wege bewähren werden, wo der Mensch auch etwas finden kann. Es gibt nämlich zu viele Angebote, wo dem Suchenden was angeboten wird, so im Wellnessbereich, aber findet er da auch etwas? Findet er da das, was er sucht? Und da, glaube ich, steckt auch die Chance der großen Religionen drinnen, dass sie auch Antworten geben können auf das Suchen. Denn wenn ich nur als Suchender unterwegs bin und jemand sagt mir, komm, Suchende sind bei mir willkommen und mehr wird nicht geboten, dann denke ich mir, wird der Mensch das sehr schnell durchschauen und dann werden diese Formen wahrscheinlich nicht so langhaltig sein, denke ich mal. Und ich denke, dass jene Angebote, wo man Antworten findet, dass die sich bewähren werden. Auf Ihre Frage zurückkommend, ich denke jetzt an den vergangenen Sommer, wo ich von Saint-Jean-Pied-de-Port weg zu Fuß gegangen bin, da habe ich am Anfang sehr viele Pilger getroffen. Wir sind so 70, 80 sind an dem gleichen Tag gestartet, also jeden Tag starten so viele in Saint-Jean. Und wir haben am ersten oder am zweiten Abend beim Abendessen geredet, ob wir aus religiösen Gründen pilgern oder nicht. Das hat sich so beim Tischgespräch, da waren alles Italiener, wurde darüber geredet. Einer war aus Neapel, der hat gesagt, er geht das nur aus religiösen Gründen. Er ist noch nie gewandert und wird das nie mehr tun. Er wird die Sachen, die er gekauft hat, extra dafür dann wieder wegschmeißen, weil ihn das überhaupt nicht interessiert. Er geht nur wegen der Wallfahrt. Andere haben genau das Gegenteil behauptet. Und da war ganz eine lebhafte Diskussion. Und für mich war es dann interessant, um das jetzt abzukürzen, zum Schluss in Santiago mit den gleichen Leuten zum gleichen Thema zu reden. Die haben ganz andere Sachen gesagt. Deswegen würde ich sagen, dass das, was Sie in der Frage angedeutet haben, ob der Weg den Menschen auch verändert, kann ich nur bejahen. Und auch die Gottesfrage, die kommt auf dem Weg von allein. Die stellt sich dem Menschen. Irgendwann kommt die. Beim Kerkeling merkt man das auch, wer das Buch gelesen hat. Er ist ja auch kein Kirchenmann und er stellt die Gottesfrage immer wieder im Buch. Bis hin zum letzten Kapitel und schließt sogar mit der Gottesfrage.
Wie reagieren denn touristische Strukturen auf dieses Problem, dass, wie Herr Ungaldier gerade angedeutet hat, der Pilger eben nicht auf ein spezifisches Charakteristikum reduziert werden kann? Es gibt also so viele verschiedene Formen. Wie kann man da reagieren auf diese Nachfrage, auf diese ganz unterschiedliche Nachfrage?
Ja, also ich glaube, dass der Tourismus insgesamt sich dem Thema erst teilweise in sehr reduzierter Art gestellt hat, im Übrigen auch die Kirche. Ich denke, dass es Ansätze gibt, beispielsweise Kooperationsformen. Klösterreich ist ein Paradebeispiel. In Österreich ist es die Angebotsgruppe von Burgen, Orden, Stiften in Österreich und ehemaligen Kronländern. Und das sind natürlich Paradebeispiele, das sind Leuchttürme, wenn man so will. Das sind allerdings im Wesentlichen Leistungsträger wie Hoteliers oder eben Betreiber von Burgen und Schlössern, die dieses Angebot lancieren. Zum anderen gibt es natürlich die klassische Pilgerfahrt, die zunehmend auch in Richtung christliche Studienreise erweitert. an und für sich einen großen Boom erfährt. Gerade die kirchlichen Institutionen, ich denke zum Beispiel das Bayerische Pilgerbüro, ich meine, das sind halbe Reisekonzerne, ja, die im Grunde genommen dieses christliche Reisen anbieten und dem Boom hier entgegenkommen. Ich denke, auf der Ebene, auf der betrieblichen Ebene funktioniert das sehr gut. Auf der Ebene der Tourismusorganisation geschieht da noch relativ wenig. Wir reden heute traditionell von Kulturtourismus oder wir reden von Bildungstourismus oder wir reden von Naturtourismus. Aber von dieser Querschnittsfunktion, Spiritualität, wird in Tourismuskreisen eigentlich zu wenig diskutiert.
Herr Brunner, wie rüstet sich... Ja, bitte.
Das kann ich bestätigen. Das sehe ich bei uns am Beispiel Brixen. Wir haben sicher auch Hunderttausende jedes Jahr an diesen Touristen. Das sind teilweise Pilgertouristen, teilweise kommen sie als Tagestouristen, muss man sagen, aber effektiv dieser Bereich wurde auch noch nicht so richtig aufgegriffen. Und das, glaube ich, sehr, sehr wichtig, und da wir haben uns das auch vorgenommen. Bei uns, wir haben ja jetzt vor kurzem auch mit dem Leitbild, wir haben das Leitbild abgeschlossen und sind da jetzt dabei, auch etwas konkreter zu werden. Und da haben wir auch das eine und andere schon uns vorgenommen, gemeinsam mit dem Tourismusverein.
Ja, für den Papstbesuch sind Sie da wahrscheinlich noch ein bisschen spät dran, weil der ist ja schon in einem Monat.
Dahin geht es nicht mehr aus, ja.
Da müssen Sie jetzt reagieren. Wie reagieren Sie denn auf diesen Riesenansturm? Man weiß ja nicht einmal, wie viele Menschen kommen werden. Es gibt zwei Angelusgebete. Es wird gesprochen von 5.000 bis 30.000. Das ist ja eine völlig andere Situation. Brixen hat eh schon ein Verkehrsproblem. Wie werden Sie diese ganzen Fragen lösen? Und die Frage, die ich anschließe, ist der Pilger ein angenehmer Gast? So sprich, er nimmt sich sein Picknick in den Rucksack mit und stellt sich sein Zelt auf die Wiese. Da kann eh nichts schief gehen. Ja.
Also für Brixen wird das sicher eine große organisatorische Herausforderung sein. Was wir sicher nicht überbewerten dürfen, ist natürlich, dass die zwei Angelusgebete finden an den Sonntagen statt. Da ist sicher der Verkehr, weil Sie es angesprochen haben, das Verkehrsproblem in Brixen, ist das Verkehrsproblem sicher nicht so stark. Aber auf alle Fälle ist auch der Aufruf auch an die Bevölkerung schon gegangen, vor allem die Provinzansässigen, die öffentlichen Verkehrsmittel möglich zu nutzen, wo es auch immer geht. Es werden Sonderzüge eingeführt, es wird der normale Zugverkehr natürlich wird funktionieren, es werden Pendlerbusse erwartet. Das heißt also, wir versuchen sehr, sehr viel, was den Verkehr belangt, auf alle Fälle auf das öffentliche Nahverkehrssystem abzuwälzen. Das schon mal erstens. Dann wird es sicher sein, und da haben wir kürzlich mit dem Questor und dem Regierungskommissär gesprochen, dass auf alle Fälle die Staatsstraße an diesen zwei Sonntagen von morgens bis nach dem Angelusgebet geschlossen sein wird. Die wird gesperrt, und es wird dementsprechend auf den Auffangparkplätzen wird dann der Individualverkehr aufgehalten und wird dann mit Shuttlebussen in die Stadt kommen. Das, glaube ich, schon mal die Mobilität. Oh, das ist einer der Aspekte. Nicht? Es gibt dann viele andere Aspekte. Das ist dann die Sicherheit. Aber da vielleicht kommen wir dann auch noch später darauf zu sprechen.
Ja, und die Frage nach dem angenehmen Gast.
Also da sind wir auch. Wir haben uns auf alle Fälle mit den Gastronomen getroffen, mit den Restaurants, Barbesitzern, und diesbezüglich auch eruiert, wie viel Essen, wie viel Verpflegung die Stadt selbst imstande ist, an diesen Tagen zu liefern. Und da sind jetzt klare Zahlen da. Wir haben auf der anderen Seite auch die Erfahrungswerte anderer Städte und Orte, wo der Papst zu Besuch war. Und da wurde uns natürlich mitgeteilt, dass ein großer Anteil dieser Gäste an den Sonntagen sicher Selbstversorger sein werden. Nicht? Wir werden aber auf alle Fälle zusätzlich zu den lokalen Gastbetrieben noch Vereine mit in dieses Verpflegungskonzept mit einbeziehen und diesbezüglich auf alle Fälle für die Versorgung wird garantiert sein. Das ist sicher. Aber ich glaube, wir reden immer und wir konzentrieren die Diskussion, was den Papsturlaub betrifft, auf diese zwei Sonntage. Ich glaube, eine sehr, sehr große Herausforderung wird es auch sein, an den anderen 12 Tagen, wo der Papst in Brixen Urlaub macht, wo auf alle Fälle auch dort hunderte, tausende von Schaulustigen kommen werden und versuchen werden, vielleicht erhaschen sie irgendwo mit einem Blick den Papst. Ich glaube, wir befinden uns im Ende Juli, August, das ist so Hochsaison, und ich glaube, da liegen dann die großen Herausforderungen auch an den restlichen 12 Tagen, das so gut wie möglich dann auch über die Bühne zu bekommen und diese Herausforderung dann abzuwickeln.
Herr Bechlein, aber so richtig rentabel ist der Pilgertourismus doch nicht, oder? Das ist, einen Pilger assoziiert man ja gemeinhin mit einem arme Leute-Tourist.
Ja, rentabel ist er dann, wenn der, der sucht, auch etwas findet und wenn das Angebot sozusagen ein authentisches ist, ganz im Sinne dessen, was Herr Ungerl dir gesagt hat, dann haben wir da schon eine Form der Rentabilität. Sie sprechen aber natürlich die monetäre Rentabilität auch an. Ich denke, das differenziert sich jetzt ganz stark. Natürlich ist der klassische Pilgertourismus an und für sich mit Gruppenreisen vielfach verbunden. Man möchte bei Gleichgesinnten sein, vor allem dann, wenn die Reise wirklich religiös motiviert ist. Ich denke aber, dass sich da neue Formen etablieren. Ich habe vorhin den Urlaub in Klöstern genannt. Ich glaube, dass da heute in der Toskana oder auch in Österreich, um jetzt nur die beiden zu nennen, im Grunde genommen heute schon viel Geld verdient wird mit solchen Angeboten. Ja, das sind keine Billigangebote, beileibe nicht. Es geht um ein Wohlbefinden nicht nur im Sinne der Spiritualität, sondern letztendlich auch des materiellen Angebotes. In der Verbindung ist es hochinteressant auch für Gäste, die viel Geld haben und das auch ausgeben möchten. Schauen Sie an, wie die Angebote sich im Wellness-Tourismus entwickeln. Auch dort verlagert sich das zunehmend in einen Bereich, der hochpreisig positioniert ist, weil ja mit der Fülle des Wellness-Angebotes sich zunehmend die Spreu vom Weizen auch trennen muss. Die Menschen bekommen Erfahrung und besuchen eben nur mehr die wirklich interessanten Angebote. Ähnlich könnte ich es mir eigentlich im Grunde genommen auch in Ihrem Sinne für den spirituellen Tourismus vorstellen, dass der Mensch, der Kunde, der Konsument mit der Zeit die Erfahrung bekommt und zunehmend eben auf die eigentlichen, interessanten, authentischen Angebote ausweicht.
Herr Ungerlier, wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie das Wort Tourismus immer wieder hören? Das ist doch eigentlich ein Unwort für die Kirche und beinhaltet dieses Satzgerüst religiöser Tourismus nicht einen Widerspruch? Tourismus ist ja unweigerlich mit Gewinn orientiert und Religion ist zumindest nicht im materiellen Sinn nicht an Gewinn orientiert.
Tourismus ist kein Unwort für die Kirche. Wir haben am Seelsorgeamt zum Beispiel auch eine Kommission und ein Referat für Tourismuspastoral. Da ist der Herr Professor Pechlaner auch ein Mitglied dieser Kommission, der Diözese. Nur um zu sagen, dass es diese Vernetzung zwischen Kirche und Tourismus sehr wohl gibt. Also es ist kein Unwort, sonst hätten wir die Kommission nicht. Und der Herr Pechlern hat es schon erwähnt, die Pilger waren die ersten Touristen. Das hat so angefangen. Es hat nicht damit angefangen, dass die Leute gesagt haben, ich habe jetzt 2 Wochen frei und fahre in den Urlaub und fahre mal ins Heilige Land, mir die Städte anzuschauen, sondern die Beweggründe waren religiös. Die Menschen haben sich auf den Weg gemacht und so kam der Tourismus eigentlich durch das Pilgern auf, möchte ich mal sagen. Beim Herrn Brunner, so, beim Zuhören, so, stimmt es mich eher nachdenklich, wenn der Gedanke rübergekommen ist, Brixton hat sich gezeigt, Brixton ist eine religiöse Stadt und wir möchten das auf diese Karte ganz stark setzen, jetzt touristisch. Und da denke ich mir, das ist einerseits als Kirchenmann, muss ich sagen, schön, freut mich, dass eine Stadt in Südtirol diesen Schwerpunkt setzt. Auf der anderen Seite sage ich mir auch, dass das auch ein zweischneidiges Schwert ist und dass man da auch vorsichtig sein muss, denn bei einem so heiklen Thema wie Spiritualität und Religion sind die Leute auch sehr kritisch und merken sehr schnell, ob es authentisch ist oder nicht. Und wenn ich als suchender Mensch, auch als religiös suchender Mensch, den Eindruck habe, da wird zwar ganz viel geboten, jetzt religiös, ein Angebot nach dem anderen und so weiter, aber es geht nicht um die Spiritualität, um die Religion, es geht darum, eine Stadt touristisch zu vermarkten. Wenn ich das durchschaue oder wenn das der Beweggrund ist, dann sehe ich das sehr gefährlich. Also ich würde auch, denke ich, ist es wichtig, dass man sich auch fragt, wieso man das macht, ob es um eine touristische Vermarktung einer Stadt geht oder ob es wirklich um die Sache geht, weil bei einem so heiklen Thema der Mensch kritisch ist. Ich habe 9 Jahre mit Jugendlichen gearbeitet und habe das gelernt. Die Jugendlichen durchschauen Dinge, wo man es nie gemeint hätte. Und die merken, die Dinge, die authentisch sind, die kommen an. Die Dinge, die nicht authentisch sind, sie merken das sehr schnell, kommen nicht an. Und ich sehe das in diesem Zusammenhang genauso. Wenn es authentisch ist, ist gut, dann freue ich mich drüber. Wenn nicht, dann sehe ich das als sehr bedenklich.
Vielleicht gut, noch ganz kurze Stellungnahme dazu. Auf alle Fälle, da kann ich den Herrn Ungerleger sicher recht geben, aber ich glaube, was ich gesagt habe, ist, dass die Grundvoraussetzung in Brixen auf alle Fälle hat von diesen drei Studien, das ist ganz klar aus der Studie auch herausgekommen, dass wir auf alle Fälle da die Voraussetzungen, die Grundvoraussetzungen haben. Und dann, glaube ich, liegt es natürlich auch an der Stadt, dass die authentischen Grundvoraussetzungen, die dann auch irgendwo in ein Paket gepackt werden, glaube ich, wo man dann auch nicht den Anschein bekommt, dass man da vielleicht wirklich etwas Falsches vermitteln will. Ich glaube, das ist dann wirklich, das liegt dann bei den Fachleuten auch, dies dann hinüberzubringen. Und ich glaube dann auch den Touristen, die sollen das dann auch spüren. Aber es geht vor allem, glaube ich, um die Grundvoraussetzung. Und die, glaube ich, hat Brixen mehr denn je als alle anderen Städte in Südtirol.
Noch einmal zurück zu Herrn Ungaldier. Ich frage mich eben, ob der Konsument gleich merkt, ob etwas authentisch ist. Ich komme jetzt noch einmal zurück zu Wellness, Stichwort Ayurveda. Ja, also wir haben ja so 3-Tages-Packages Ayurveda, das ist ja ein Klassiker, oder ein Wochenpackage, ist ja egal. Aber wenn man sich mit diesem Thema Ayurveda beschäftigt, dann weiß man, dass man da Wochen braucht, um das zu verstehen. Das ist ja auch eine Form von Spiritualität, die da abgeht. Ja. Persönlich habe ich den Eindruck, dass weder die Konsumenten noch die Anbieter überhaupt wissen, um was es da geht. Ja. So, und jetzt ist die Frage, merkt man das dann so gleich? Ja? Also mit dieser Authentizität, die, da ist die gegeben, ist sie nicht gegeben? Wenn man ab wann spürt man, dass sie nicht gegeben ist? Und wie kommt man dann eben zu einem authentischeren Angebot? Beispielsweise in Ihrem Sinne jenem der Kirche. Darf ich andersrum noch etwas bestätigen, was Sie vorhin gesagt haben? Wir haben ja auch mal eine Studie gemacht, 2002, mit der EURAC, und wir haben Kirchenbesucher nach ihrer Zufriedenheit gefragt. Und wir sind drauf gekommen, dass die Menschen vor allem im Urlaub in die Kirche, also solche, die zu Hause überhaupt nie in die Kirche gehen, gehen tendenziell im Urlaub sehr wohl in die Kirche. Ja. Das heißt, das Angebot muss aber auch angeboten werden. Ja, das heißt, also es geht dann nicht an, ich kann mich erinnern an die Diskussion in Brixen, dass mittags der Dom geschlossen ist. Immer dann, wenn die Geschäfte geschlossen haben, ist auch der Dom geschlossen.
Jetzt ist er offen.
Jetzt ist er offen, sehr gut. Aber ich denke, was ich da sagen will, ist, wie kann man Authentizität im Grunde genommen in dieser zum Teil auch sehr oberflächlichen Art und Weise, wie wir Tourismus konsumieren, vermitteln?
Wie könnte man das vermitteln, Herr Ungaldier?
Ich habe beim Zuhören habe ich an parallele Bereiche auch gedacht, wenn ich mir denke, wenn Gäste zu uns in unser Land kommen und die möchten so Tiroler Flair oder Tiroler Volksmusik wahrnehmen, dann gibt es die Angebote und es gibt praktische Touristenfallen, wo wir nie hingehen würden. Und es gibt die Angebote, wo wir auch wissen, das ist authentische Tiroler Musik oder das ist so ein richtiges Lokal und das ist nicht nur so Pseudo. Natürlich werden viele auch reinsausen, weil sie im ersten Moment kann man ja nicht wissen, was authentisch ist oder nicht. Aber ich denke, dass man es beim zweiten oder dritten Mal schon merkt. Und ich denke, dass irgendwie das Gefühl sagt es auch einem. Aber ich gebe Ihnen recht, so auf Anhieb ist es sicher nicht so wahrnehmbar. Aber ich glaube, dass der Mensch das durchschaut. Das glaube ich schon. Und wenn ich in den Urlaub fahre und etwas Typisches von dem Land kennenlernen will, dann informiere ich mich auch, fragt man manchmal auch nach, vielleicht im Gastbetrieb, wo man das Authentische von dem Land auch erleben kann. Und das sucht man. Das touristisch aufgearbeitet interessiert mich überhaupt nicht, weil mir vorkommt, das vermittelt nicht das, was ich suche.
Trotzdem gibt es sehr, sehr viele Menschen, die Säcke voll Souvenirs mitnehmen. Unter anderem in Brixen werden ja Papst, Schokoladen und alle möglichen Dinge schon hergestellt. Das ist doch Charlatanerie, oder?
Ich würde da auch unterscheiden. Es ist, im Menschen steckt das Bedürfnis drinnen, gerade wenn es ums Religiöse geht, auch etwas zum Greifen zu haben. Wenn die Leute ins Heilige Land gehen, ich bin auch mit Jugendlichen dort gewesen, dann fragen die Jugendlichen, ist Jesus wirklich auf diesem Stein gesessen und ist er wirklich auf diesen Weg gegangen? Und wenn man dann Ja oder Nein sagt, also die Leute sind auf der Suche nach etwas zum Greifen, gerade wenn es um Glaube und Religion geht, das sind so abstrakte Begriffe und man hätte gern irgendetwas zum Anfassen. Was weiß ich, das Grab Jesu, war das wirklich die Platte, wo der Leichnam Jesu gelegen hat? Wenn es die war, dann greife ich sie an und sage, oh, also hat es ihn wirklich gegeben, sonst gäbe es diese Platte hier nicht. Also der Mensch sucht irgendwas zum Angreifen, wenn es um Glaube und Religion geht. Und wenn er dann auch noch etwas mitnehmen kann, vielleicht ein Stück von dieser Grabplatte, Jesus, geht nicht, gell? Wird man weggesperrt, wenn man das macht. Aber
es gibt sicher gute Nachahmungen, die man kaufen kann.
Genau. Aber man nimmt dann von so einem Ort etwas Materielles auch mit, weil man den Eindruck hat, das hilft mir dann, dran zu glauben. Also ich denke, dass man das auch so differenziert anschauen muss, dass das einfach im Menschen drinnen steckt. Der Mensch kann nicht nur rational glauben, er braucht auch was er in die Hand nehmen kann und was ihm dann hilft, an Gott zu glauben. Das ist eines. Das andere ist dann, dass das natürlich ausufern kann, wenn ich merke, dass Leute das suchen und das gern haben, gerade an Wallfahrtsorten, dann biete ich das an, dann merke ich, dass ich damit Geld verdienen kann und dann boomt die ganze Geschichte und die kann dann auch geschmacklos werden, wenn Dinge produziert werden, die man essen kann. Also da finde ich die Grenze schon überschritten, weil es Papstkugeln geben soll in Brixen oder da denke ich, das hat so einen Grad erreicht, der dann nicht mehr so wirklich toleriert werden kann.
Ich würde mich noch gerne ein bisschen bei den Beweggründen aufhalten, warum Menschen sich auf Pilgerwege begeben. Wir haben viel davon gesprochen, dass es nicht immer religiös motiviert ist, sehr selten vielleicht oder immer weniger religiös motiviert ist. Herr Bechlaner, Sie haben hier auch eine Studie, mehrere Zahlen. Wir haben schon davon gesprochen, von den verschiedenen Motiven. Was gehört da alles noch mit hinein?
Ja, von den Motiven her gibt es immer Kombinationen von Motiven. Es sind kulturelle und religiöse Motive. Es ist Neugier, geistige Entspannung, intensives Gemeinschaftsgefühl oder Energietanken. Das sind so Blöcke, die ganz signifikant angegeben wurden, wenn wir nach den Motiven gefragt haben. Wir haben bei einer Studie gefragt, also vor allem Reisende, die mit dem Bayerischen Pilgerbüro gereist sind. Also im Grunde genommen ist das natürlich schon eine bestimmte Zielgruppe. Das ist die Zielgruppe, die sich mit christlichen Studienreisen im Grunde genommen auseinandersetzt. Also von vornherein ist da natürlich schon die Zielgruppe definiert. Aber ich denke, dass sich das im Großen und Ganzen auch verallgemeinern lässt, dass das religiöse Motiv gegeben ist, ja, allerdings in einem unterschiedlichen Umfang. Ja. Der eine ist ein Pilger im klassischen Sinne, der das Ziel anstrebt, ja, der sucht, den Weg geht, aber dann eben auch das Ziel, den Ort, den heiligen Ort oder den Heiligen, die Grabstätte, wie auch immer, sehen will, dort betet, was auch immer, büßt, beichtet, whatever. Und es gibt natürlich denjenigen, der das in einer leichteren Form mitpackt, mitnimmt. Ja. Also wir haben da, denke ich, ganz unterschiedliche Beweggründe. Aber im Wesentlichen sind es die vorhin genannten. Und wir sehen, dass gerade bei denjenigen, die jetzt in Massen nach Santiago de Compostela gehen, vielfach auch die Neugier dabei ist. Ich habe heute in einer Südtiroler Tageszeitung gelesen, dass irgendjemand sich mit einem Frisbee Elektrorädern auf den Weg macht, in 20 Etappen Santiago de Compostela zu erreichen. Ich habe vor wenigen Tagen mit Felix Bernhard geredet, dem eigenen Leben auf der Spur, als Pilger auf dem Jakobsweg. Der ist mit dem Rollstuhl schon viermal in Santiago de Compostela gewesen. Also bei dem kommt die persönliche Lebenssituation dazu, aber der mit dem Frisbee fährt, ich kenne ihn nicht, ja, ich habe es nur in der Zeitung gelesen, keine Ahnung, was das Motiv ist. Ja? Aber es ist jedenfalls eine Kombination von Motiven. Und jedenfalls auch die Idee zu sagen, ich möchte da auch mal hin. Andere waren auch dort. Und vielleicht eben auch, ganz im Sinne Habe Kerkelins, ich bin dann mal weg.
Können Sie das bestätigen, Herr Rungaldier? Ist das auch für Sie nachvollziehbar?
Ich kann das teilen, auch die Beweggründe. Eben, dass Probleme zum Beispiel jemanden auf den Weg bringen. Ich habe im letzten Jahr Leute getroffen, die zum Beispiel Liebeskummer hatten. Denke ich mal, waren es einige, oder beruflich Probleme hatten oder in ihrer Biografie Probleme. Also, dass das ein Beweggrund sein kann, wegzugehen. Auch die Selbsterfahrung, das habe ich auch erlebt, dass das ein großes Thema ist. Ich würde auch noch das Aussteigen hinzutun, weil ich den Eindruck hatte, dass auch das Aussteigen ein Beweggrund ist. Das Stichwort Entschleunigung ist schon gefallen. Ich glaube, dass das Leben einfach so schnell geht und man hat hier eigentlich so im Alltag nicht die Möglichkeit, dem zu entrinnen oder nicht so leicht, wenn man sich auf den Camino begibt, zum Beispiel nach Santiago de Compostela, da kann man dem entrinnen. Also da ist dieses schnelle Tempo unserer Gesellschaft weg. Denn ob ich heute 20, 15 oder 30 Kilometer gehe, ist ganz egal. Ist ganz egal. Und genauso auch die Vereinfachung, die würde ich auch noch dazu nehmen und sehe das auch als ein Aussteigen aus der Gesellschaft unserer Gesellschaft, die auch sehr komplex geworden ist in vielerlei Hinsicht. Man muss, um mithalten zu können, muss man auf vielen Gebieten up-to-date sein, sonst ist man gleich weg. Und da einmal auch aussteigen zu können und ganz einfach nur Mensch zu sein, auf dem Camino hat jeder nur seinen Rucksack, das, was er anhat und nicht viel mehr, das ist, denke ich, auch ein Beweggrund, denn das schenkt einem ganz ein anderes Lebensgefühl und so das Gefühl, dass man wertvoll ist, so wie man ist. Man muss nicht was leisten und schnell immer auf dem neuesten Stand sein, einfach nur sein. Und ich denke, dass das auch ein Beweggrund ist. Ich habe das selber bei mir auch erlebt, dass das so richtig wohltuend und befreiend ist.
Und glauben Sie, dass es auch nicht unbedingt das Ziel braucht? Oder braucht es dieses Ziel Santiago de Compostela, Rom, Jerusalem? Oder reist man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um unterwegs zu sein?
Ja, das stimmt sicher. Der Weg ist das Ziel, das kann man bei Pilgern sicher sagen. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn es kein Ziel gäbe, dann würde man den Weg nie gehen. Denn es gibt zu viele Krisen auch unterwegs, wo man sich auch mal denkt, wieso tue ich mir das an? Wieso muss ich das machen? Letzten Sommer habe ich mir 7 Wochen Urlaub genommen und bin 5 Wochen auf dem Camino gewesen und habe mir manchmal, beim Hinfahren habe ich mir das gedacht, du hättest jetzt eigentlich irgendwo ganz schön Urlaub machen können, wieso machst du dir diesen Stress? Es gibt so Momente, wo man sich halt denkt, so Krisen, wo man sagt, wieso mache ich das? Und da war es wirklich immer das Ziel, das so auch motiviert hat, weiterzugehen. Ich habe mir vorgenommen, dahin zu gehen zu Fuß und das mache ich jetzt auch. Das Ziel spielt schon eine Rolle und ich denke, darin unterscheidet sich Pilgern auch zum Beispiel von Trekking. Denn bei Trekking spielt das Ziel vielleicht nicht so eine Rolle, das ist wirklich nur das Gehen. Das Gehen spielt beim Pilgern eine große Rolle, aber das Ziel genauso. Also die zwei Dinge, die gehören schon zusammen, weil der Weg ja ein Ziel hat. Und was für mich auch noch dazu kommt, was ich auch erlebt habe, ist, dass das Pilgern, so wie es zum Beispiel auf dem Jakobsweg passiert, dass das auch sehr viel beiträgt zur Verständigung der Völker. Für mich war das auch sehr interessant, weil Menschen aller Rassen und Nationen auf dem Weg sind und da sind alle gleich. Mein bester Pilgerfreund, wenn ich den einmal so bezeichnen möchte, war ein Moslem, ein Türke aus München. Wir sind am gleichen Tag gestartet und zunächst ist jeder für sich seinen Weg gegangen und irgendwann hat sich das so ergeben, weil wir gleich schnell und gleich weit gegangen sind, dass wir dann den Weg gemeinsam gegangen sind oder große Teile davon, nicht den ganzen. Und auch einmal so in diese Kultur hinein hören zu können und einmal auch längere Zeit von einem zu hören, der als Türke in München lebt, in einem Türkenviertel, das war für mich wirklich ganz, ganz interessant. Und da sind auch Leute aus Südamerika, aus Afrika, also und das sind alle gleich. Und das ist auch einfach irgendwie schön. Eine Welt ist da einfach Wirklichkeit, einmal für eine kurze Zeit. Danach geht jeder wieder heim und dann sind wieder die Unterschiede da.
Herr Bechlaner, könnten Sie Gefallen an einem Pilgerweg finden?
Ja, also ich war noch nie in Santiago de Compostela. Ich denke mir, dass es gut wäre, mal ein Pilgern zu gehen. Ja. Ich bin nicht sicher, ob es eine Alternative gibt zu Santiago de Compostela. Natürlich gibt es viele Alternativen, aber Santiago de Compostela ist nun mal ein schönes Ziel und alle Wege in ganz Europa laufen im Grunde genommen auf dieses eine Ziel zu. Das ist natürlich der große Vorteil. Wir würden da von touristischen Routen sprechen. Die sind ja schon in grauen Vorzeiten ausgeklügelt worden und ausgedacht worden. Ich denke, das wäre gut. Andererseits, Sie haben mich das heute schon mal gefragt, ich bin schon mal den ganzen Weg nach Weißenstein gegangen, von Leifers. Ist interessant, man kombiniert das vielleicht, ich mit zu viel mit Sport. Statt 3,5 Stunden geht man in 2 Stunden 1/4. Aber immerhin, das ist ja auch eine Form des Pilgerns. Ja. Wenngleich zeitlich beträchtlich befristet. Aber ich denke, das wäre mal gut. Ja? Auch im Sinne der Entschleunigung, die so wichtig wäre. Ja? Wo wir alle mitten in diesem Stress und in dieser hohen Geschwindigkeit drin hängen, ja? Kommt dieses Bedürfnis, mal auszusteigen. Weniger, weil man gescheitert ist oder weil man Lebensbrüche erfährt oder sonstige Motive da mitnimmt, sondern mehr aus dem Interesse heraus, einfach sich zu sammeln und wieder neue Ziele zu definieren.
Herr Brunner, können Sie sich vorstellen, sich auf einem Pilgerweg zu sammeln?
Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, vor allem der Leistungsdruck, der was heute vorherrscht, die Schnelllebigkeit im Leben, sowohl im persönlichen, privaten Leben, als wie natürlich auch im beruflichen Leben. Ich glaube, diese Entschleunigung, da findet man etwas Reizendes. Ich muss sagen, auch wenn ich erfahren habe, dass ich heute hier den Bürgermeister der Stadt Brixen heute leider verhindert ist, ersetzen muss, dann habe ich mich versucht, ein bisschen vorzubereiten und habe mir doch die ein oder andere Lektüre so eingelesen, und da habe ich so wirklich Lust bekommen, muss man sagen, dass man wirklich sagt, das könnte man vorstellen, und vor allem, wir haben jetzt den Papsturlaub, und vielleicht, dass es anschließend einen Papsturlaub, da wird es auch bei uns etwas ruhiger, vielleicht könnte man vorstellen, da werde ich drüber nachdenken auf alle Fälle.
Also nach dem ereignisreichen Papsturlaub sich gemütlich nach Santiago de Compostela begeben. Ja,
vielleicht nicht nach Santiago de Compostela, aber vielleicht etwas Kürzeres auf alle Fälle.
Es gibt einen schönen Satz von Bertolt Brecht, der heißt: Der Sinn im Leben besteht in der Suche nach dem Sinn im Leben. Vielleicht ist ja das Pilgern auch eine Suche nach dem Sinn, und in dieser Art und Weise schon in dem Moment, wo man ihn geht, schon Sinn genug. Ich glaube, wir sind an ein vorläufiges Ende gekommen hier am Podium. Und ich möchte Sie jetzt dazu einladen, Fragen zu stellen, Anmerkungen anzubringen. Meine Gäste werden gerne antworten, in welcher Sprache auch immer. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand von Ihnen auch Erfahrungen, ist selber schon gepilgert oder hat seine Probleme mit den mit der Papstschokolade in Brixen. Ich bitte Sie um Ihre Stimme. Bitte schön.
Ja, guten Abend. Hoppala, es ist relativ laut. Ich hätte an Sie eine Frage, weil Sie ja gepilgert sind auch. Und zwar, weil wir vorher sehr viel über Sinnsuche gesprochen haben, danke, wollte ich fragen, kommt es nicht auch auf die Frage an, die man stellt, an sich selber? Man kann ja ein Ziel und ja, ein übergeordnetes Ziel nur dann erreichen, wenn man eigentlich vorher weiß, was man erreichen möchte. In sich selber heißt es nicht, dass man sich vorher mit sich selbst auseinandersetzen muss, bevor man sich auf den Weg macht, damit man dann die Antwort auch überhaupt finden kann.
Ich habe dazu eine schöne Erfahrung gemacht, die Frage gut beantwortet. Für mich war der Beweggrund, den Weg zu gehen, derjenige, dass ich Arbeitsbereich gewechselt habe. Ich war in der Jugendarbeit tätig und bin jetzt in einem anderen Bereich tätig. Und mir kam vor, der Camino wäre so eine gute Gelegenheit, um Abschied zu nehmen von 9 Jahren Kinder- und Jugendpastoral. Das hat mich stark geprägt, um mich einzustimmen auf Neues. Das war so für mich der erste Beweggrund. Und ich habe dann erfahren, dass der Weg selber einem neue Motive auch offenlegt. Also im Gehen kommen auf einmal auch andere Fragen rauf, die auf einmal viel wichtiger sind als mein Job bisher und mein nächster Job. Da kommen andere Fragen auf, die mich mehr beschäftigt haben. Und ich habe gerade in diesen Tagen war ein Mann bei mir, der jetzt auch den Camino gehen will und der zweimal bei mir war und sich Tipps geholt hat. Und der hat auch ganz viel geplant und überlegt und wieso. Und dann habe ich auch gesagt, lass den Weg wirken. Denn wahrscheinlich werden unterwegs noch andere, vielleicht sogar wichtigere Fragen zentraler werden, als du jetzt meinst. Und da tappen wir uns auch wieder so als moderne Menschen, dass wir alles vorbereiten und planen wollen und uns vielleicht sogar auch schon die Frage aufnotiert haben, wieso wir den Weg gehen. Sicher, ist berechtigt, dass man das macht. Aber meine Erfahrung auf dem Weg war, der Weg selber arbeitet an einem, und dann kommen die richtigen Fragen. Die Frage, mit der man startet, ist ja auch eine richtige Frage, aber dann kommen noch andere Fragen hoch, die viel, viel wichtiger sind und wo man dann eigentlich unterwegs den Eindruck hat, jetzt bin ich noch froher, dass ich den Weg gehe, weil ich jetzt diese Frage mitbekommen habe auf dem Weg. Ja.
Gibt es noch andere Wortmeldungen? Bitte schön.
Danke, guten Abend. Als Wanderführer, der ich bin und einige Jahre Erfahrung hat, ist mir heute zu wenig oder gar nicht angeklungen, dass das Wandern schon einmal ein Pilgern ist, in dem Moment, wo man die eigenen Füße gebraucht. Der Geist bekommt Beine, so wird es schon einmal irgendwo gesagt. Und in meinem Programm, das nennt sich ganz schlicht und einfach Kultur und Wandern, was geschieht da? Ich packe da technische Daten hinein, man weiß, so und so viele Stunden sind wir unterwegs, damit ich da mit meiner eigenen Kondition schon von vornherein nicht ins Schleudern komme. Aber dann lasse ich vieles offen, und das, glaube ich, ist sehr wichtig. Es muss nicht immer alles schon von vornherein feststehen, nicht einmal das Ziel. Und ich glaube, immer ganz besonders stark herauszulesen bei meinen Wandergästen, dass es ein Wandern ist, ein Pilgern zu sich selbst. Wie er diesen Weg geht und was er sucht und inwieweit er zu sich selbst einen Weg finden will, das ist natürlich unterschiedlich. Aber mir ist das ganz ein wichtiger Aspekt. Wir sind heute im Berufs-, aber auch im Privatleben so eingeplant und müssen etwas erfüllen, was von uns ständig erwartet wird und auch hinterfragt wird und kontrolliert wird. Und einmal im Urlaub gelingt dieses, aus diesem auszubrechen, den Weg zu sich zu finden, gerade beim Wandern. Unter Pilgerreisen kann man viel verstehen. Es gibt die Pilgerreisen, Bayerisches Pilgerbüro. Also es gibt mit Flugzeug, mit Bussen, mit Bahn. Aber mir ist ganz, ganz wichtig, in Verbindung mit Pilgern, das Wandern, die eigenen Füße einzusetzen. Das, was sich dann entwickelt, das kann ruhig ein bisschen Überraschung bleiben. Und es ist auch Überraschung. Danke.
Also Pilgern und Wandern haben dann doch trotzdem was gemeinsam und es gibt also trotzdem einen Unterschied, oder? Also Sie haben ja davor genannt, das Trekking ist dann wieder ganz was anderes und das Wandern ohne ein gewisses Ziel, wie der Herr jetzt gerade gesagt hat, kann auch etwas sehr Inspirierendes sein und es ist trotzdem wieder etwas anderes, wie sich auf den Jakobsweg begeben.
Wobei ich beim Jakobsweg auch sagen würde, das große Ziel steht fest, nach Santiago zu kommen, aber die einzelnen Tagesetappen, die sind völlig offen. Da kann jeder strukturieren, wie er will. Und da kann man manchmal weit gehen, manchmal weniger weit gehen. Also da teile ich, ich habe die Erfahrung dann auch gemacht, also wenn man so viele hunderte Kilometer gehen will, dass man da auch nicht am Morgen sich sagt, heute muss ich unbedingt bis zu der Stadt kommen. Das ist so irrelevant. Irgendwann merkt man selber, am Anfang steckt man sich die Ziele. Ich muss die Etappen schaffen, sonst komme ich mit der Zeit nicht aus. Und irgendwann merkt man, dass das so nebensächlich ist. Dann geht man einfach. Man betet mit den Füßen, sagt man auch als Pilger.
Ja, guten Abend. Also, was mir hier sehr stark fehlt, ich möchte mal so nachfragen, also das Pilgern, das ist sehr interessant, nicht? Man startet los, aber wie könnten wir das Pilgern hierher versetzen? Das möchte ich mal fragen. Wir reden immer, wir müssen uns entschleunigen, wir müssen eine Welt schaffen, wenn wir losstarten, die uns entschleunigt, aber wie könnten wir das jetzt hier in dieser Welt schaffen, nicht? Das wäre eine Frage. Und wieso muss man unbedingt so weite Ziele also sich vornehmen, wenn wir auch hier so Möglichkeiten haben, so immer unterwegs zu sein? Ich bin viel unterwegs und war viel unterwegs in den Bergen und ich habe auch meine Ziele nicht vor Augen gehabt und war stundenweise langsam unterwegs und haben ja hier auch eine Welt geschaffen, die ich vielleicht auch so in den Pilgerreisen vielleicht mir vorstellen könnte. Mich stört es immer, wenn man immer so das, so jetzt müssen wir losstarten, jetzt müssen wir so weit irgendwo hinfahren, um irgendwie eine Entschleunigung zu erfahren. Also da frage ich mich schon, was sind wir dann, wer sind wir? So, eine Frage an Sie weiter. Wie könnte man das irgendwie...
Das ist eine gute Frage, weil ich denke, das, was man beim Pilgern findet, das kann man natürlich auch hier finden. Bei Gott angefangen, wenn jemand sagt, ich gehe nach Santiago oder nach Lourdes und so weiter, um dort zu beten, Gott ist hier genauso gegenwärtig wie da. Also er ist nicht mehr oder weniger hier präsent. Und genauso bin ich hier genauso präsent wie auf dem Camino zum Beispiel. Ich würde sagen, der Unterschied besteht darin, dass es dort leichter ist. Es ist leichter, wenn man weggeht, ist es leichter, zu sich selbst zu finden und manchmal auch leichter, zu Gott zu finden, als im Alltäglichen. Und auch das Entschleunigen des Lebens, das Vereinfachen des Lebens, die Dinge, die ich vorhin genannt habe, das ist einfach leichter, wenn man weggeht. Aber es geht hier auch. Und die Kunst ist dann natürlich, auch wenn man diese Erfahrung dann gemacht hat beim Pilgern, wenn man weggegangen ist und sich das gegönnt hat, einmal wegzugehen und sich dem ganz zu widmen, was schafft man dann noch rüber zu bringen ins alltägliche Leben? Wie lebe ich danach? Und ich muss zugeben, dass es danach, und diese Erfahrung haben andere Pilgerinnen und Pilger auch gemacht, dass es danach gar nicht so leicht ist, wieder so in den Alltag hineinzufinden, in den Rhythmus hineinzufinden. Und da ist ständig auch die Frage da, wie geht es jetzt weiter? Was von dem, was mich jetzt so erfüllt hat, kann ich jetzt da auch reinbringen? Einiges geht, aber manche Dinge sind nicht so kompatibel. Weil einfach auch, was weiß ich, beruflich, es sind auch viele Dinge vorgegeben. Ich kann nicht sagen, wenn ich das heute nicht mache, dann mache ich es halt morgen. Beim Pilgern kann ich das tun. Im Job kann ich das dann nicht mehr. Gewisse Dinge, da gibt es Fristen, die sind einzuhalten und so weiter. Deswegen würde ich sagen, einfach das Weggehen hat einfach, da ist es leichter, gewissen Dingen nachzugehen als hier. Aber im Grunde müssten wir es hier auch schaffen. Denn sonst ist wirklich die Frage berechtigt, was für Menschen sind wir eigentlich, dass wir weggehen müssen vom Leben. Oder welche negative Sicht des Lebens steckt dahinter. Also ich sehe mein Leben hier nicht negativ, aber ich empfinde halt, dass es in solchen Situationen des Pilgerns leichter ist, sich gewissen Fragen, gewissen Themen zu stellen. Vereinfachung, Entschleunigung, auch Gottsuche, bei mir selbst sein.
Ja, ich würde das ergänzen. Sehe das auch sehr ähnlich. Könnten wir imstande sein, die Entschleunigung jetzt schon umzusetzen? Ja? Ich denke, wir sind ja gerade dabei. Dieser Trend, von dem wir heute hier abends reden, ist ja eigentlich irgendwo auch Ausdruck dafür, dass es Probleme gibt. Ja? Dass wir vielleicht zu schnell unterwegs sind. Dass wir in vielen Dingen gar nicht mehr ankommen, wo wir aber dort, wo wir sein sollten. Wir sind an vielen Orten beinahe gleichzeitig. Es ist die Geschwindigkeit im Job, es ist die Geschwindigkeit im Grunde genommen im Gesellschaftsleben. Wir reden von Hype, wir reden von Trend, wir reden von Lifestyle. Im Grunde genommen sind wir immer auf der Suche nach dem ganz Neuen, Aktuellen, immer höher, immer weiter und so weiter. Ja, also ich denke, gerade daraus nähert sich eben dieser Trend, die Suche der Entschleunigung, sich selbst suchen und im Grunde genommen immer wieder Fragen stellen, ja, und eben die Frage nach oder einfach den Prozess des Suchens einleiten. Ich glaube schon, dass wir da ein Stück weit schon gegangen sind und einfach das gesamtgesellschaftlich zunehmend wichtiger wird. Es ist leider nicht jedem und jeder vorbehalten, dass man das unmittelbar dann in seinen eigenen Lebensentwurf umsetzen kann. Sie sprachen von Rhythmen. Ja. Rhythmen verändern, sodass man im Grunde genommen auch sein Arbeitsumfeld und sein familiäres Umfeld eben ändert, ist sehr, sehr schwer. Aber vielleicht gelingt das auch in Ansätzen und dann ist ja eh schon viel passiert. Dann hat das ja auch Sinn gemacht, sich auf die Reise zu begeben, zu suchen und immer wieder ein Stück weit auch an dem eigenen Lebensentwurf zu arbeiten und zu versuchen, ein Stück weit das umzusetzen. Das ist dann zum Teil religiös motiviert, zum Teil aber eben auch motiviert einfach dadurch, dass einfach alles viel zu schnell geht. Und dann geht man auf die Suche und sucht dieses Authentische.
Also ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass das Wallfahrten, das Pilgern eigentlich nicht nur im Christentum einen wichtigen Stellenwert hat, sondern dass alle großen Religionen das Wallfahrten auch als religiöse Praxis und so vorsehen. Jeder religiöse Muslim soll einmal im Leben sich auf die Hadsch begeben, das heißt nach Mekka fahren. Wenn man in Indien unterwegs ist, hat man das Gefühl, dass da mindestens 10% der Bevölkerung ständig auf irgendeiner religiösen Wallfahrt durch das Land reisen. Und ich habe das in Japan gesehen, bin in Tibet vielen Pilgern begegnet. Und ich würde sagen, das ist eigentlich so eine Konstante in der menschlichen Erfahrung weltweit. Und ich würde sagen, also von meinen persönlichen Erfahrungen habe ich hier zwei Arten gesehen. Also es gibt einfach Orte, die eine besondere entweder religiöse Ausstrahlungskraft haben oder die, weil sie das Grab eines Propheten oder eines Heiligen oder eines wichtigen Kirchenvertreters sind, ein besonderer Anziehungspunkt sind. Man fährt nach Lourdes oder nach Fatima, weil dort die Mutter Gottes erschienen ist, oder nach Medjugorje oder nach Monte Rotondo, weil dort das Grab von Padre Pio ist, oder nach Rom, weil es die heilige Stadt ist und das die Hauptstadt des Christentums. Aber dort würde ich sagen, ist in den meisten Fällen eigentlich der Ort das Wichtige und nicht der Weg dorthin. Also ich kann die Erfahrung von Herrn Rungel ja sehr gut nachvollziehen. Ich habe das selbst auch mal praktiziert. Es gibt eben Wallfahrten, wo der Weg das Ziel ist und der Ort eigentlich nur ein Grund, um überhaupt sich auf die Wallfahrt zu begeben. Meine Frage an den Herrn Brunner ist, was oder wodurch will sich Brixen als Ziel für, als Wallfahrtsort oder als Attraktion, als Destination für religiöse Reisende qualifizieren? Abgesehen vom Papstbesuch in diesem Sommer.
Ja, auf alle Fälle. Ich muss noch gleich nochmal zurückkehren auf das, dass die Strukturen, die Kirchen, was wir haben das Priesterseminar, wir haben als infrastrukturell alles, was von Christlichen her, und wir sind hier bei uns natürlich beim Christlichen in Brixen, das glaube ich, wir haben nicht die anderen Religionen als Basis, das ist als Struktur da. Und ich glaube, auf diesen wollen wir aufbauen. Das heißt jetzt aber nicht, dass das jetzt nur ein Ziel soll werden von Pilgern, sondern ich glaube, wir haben in Brixen, denn es gibt ja nicht in diesem nur die Pilger, sondern es gibt auch die Tagestouristen und es gibt sehr, sehr viele, die genau aus diesem Grund nach Brixen kommen. Und das heißt jetzt nicht, dass nur der Pilger, es wird sicher auch der eine oder andere Pilger kommen, nicht? Das ist ganz klar. Aber das soll also in diesem Moment das Strukturelle, das der Gerippe sein und dann durch die theologische Hochschule, die was ja auch in Brixen angesiedelt ist, haben wir natürlich auch das Intellektuelle dazu. Und das könnte ich mir vorstellen als Basis, nicht? Aber ich bitte mich jetzt nicht da jetzt festnageln auf nähere Details. Auf dieser Basis können wir natürlich etwas aufbauen, aber da gibt es jetzt nicht konkrete Vorschläge. Da bin ich jetzt vielleicht auch nicht der Fachmann, das muss ich auch ganz klar sagen. Nicht.
Guten Abend. Das Thema beschäftigt mich sehr. Einerseits, weil ich in einem Lebensalter stehe, wo ich, also in meiner zweiten Lebenshälfte, kurz vor der Betriebsübergabe, der Jakobsweg an und für sich interessiert mich. Ich lese mich schon ein und weiß, dass ich ihn wahrscheinlich nächstes Jahr gehen werde. Ich stehe einfach im Moment seit vielen Jahren zu stark unter Strom und habe das Bedürfnis, so einen Pilgerweg zu gehen. Nur habe ich ein paar Zweifel. Also ich bin bekennender Atheist, zwar nicht mehr so stark überzeugt, Atheist zu sein wie noch vor vielen Jahren. Also ich glaube, das könnte sich unter Umständen noch verändern. Was nehme ich dort alles mit und was lasse ich daheim? Ich denke jetzt an mein Handy. Ich bin fast überzeugt, dass ich es daheim lasse. Und dann sage ich, nachdem ich allein gehen werde, vielleicht braucht man es doch, habe ich die Disziplin, dieses Handy nur einmal im Tag einzuschalten? Oder warte ich darauf, dass mich mein Sohn, mein Betriebsnachfolger, ab und zu anruft? Oder soll ich einfach darauf warten, dass ich überhaupt nichts höre, was ja viel besser wäre? Ich weiß nicht, ob man da Herr Rungel dir da einige Tipps geben kann. Auch zur Dauer, ich habe herausgehört, 5 Wochen, wenn ich das richtig gehört habe, und zur Jahreszeit. Weil ich glaube, wenn ich Juli, August gehe, dann ist es eine Katastrophe. Von der Überfüllung auch, von den Klöstern, von den Herbergen. Ich möchte natürlich in eine Zeit gehen, wo es, naja, halbwegs ruhig ist, aber wo man halt trotzdem genügend Mitpilger findet.
Zunächst einmal wird man erfahren, wenn man den Weg geht und länger geht, dass man am meisten sich selbst begegnet und sich selbst mitnimmt. Man kann alles daheim lassen, nur sich selbst nicht. Und diese Erfahrung macht man auf dem Camino. Man kann alles daheim lassen, aber sich selbst nicht. Und da kommen auch Seiten von einem hoch, die man vielleicht nicht so gern hat. Es kommen auch Fragen hoch, es kommen Wünsche hoch, es kommt vieles hoch. Also man entdeckt sich anders und tiefer als vorher. Dann hängt sehr viel auch davon ab, was man selbst aus dem Camino macht, aus dem Weg macht. Ich bin den Weg mit den Jugendlichen immer im Juli gegangen und letzten Sommer, als ich allein gegangen bin, war es im August. Also die Zeiten, die Sie auch angesprochen haben, wo sehr viele Pilger unterwegs sind. Und da merkt man auch, dass Pilger ganz unterschiedlicher Beweggründe und ganz unterschiedliche Typen auf dem Weg sind. Ich habe auch die Pilger getroffen, die am Abend besoffen waren regelmäßig. Ich habe auch die Pilger getroffen, die Sexabenteuer gesucht haben. Ich habe die Pilger getroffen, die Drogen verteilt haben. Ich habe sogar einen Hospedalero getroffen. Das wäre ein Betreiber einer
Pilgerherberge, der an die Pilger am Abend Drogen verteilt hat. Also man macht auch die Erfahrungen. Es gibt alles auf dem Weg. Und da habe ich selber auch ganz stark gemerkt, es hängt auch von mir selber ab, was ich jetzt daraus mache. Ich gehe den Weg vielleicht einmal, wo ich denke, dass ich den Weg nochmals gehen werde. Aber ich habe mir unterwegs immer wieder gesagt, du gehst jetzt den Weg, mach aus dem Weg das, was du daraus machen willst. Denn man könnte auch sich da wieder, so wie auch in der Gesellschaft, mitreißen lassen, mitziehen lassen. Und dann wird dein Weg ein anderer als den man sich vorgestellt hat. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass man selber auch schauen muss, was mache ich daraus, damit es mein Weg ist. Von den Zeiten her ist es so, dass Pilger eigentlich das ganze Jahr auf dem Camino unterwegs sind. Auch in den Wintermonaten sagen die Hospitaleros, dass es kaum einen Tag gibt, an dem nicht Pilger vorbeikommen. Und zu mir kam im Dezember ein Mann aus Südtirol, der wollte den Weg unbedingt im Jänner gehen. Der hat gekündigt in seinem Betrieb. Der war auch so Mitte 50, wollte einen neuen Beruf, also ganz aussteigen und umsteigen. Und der wollte unbedingt im Jänner gehen, und zwar über Lourdes, wo man ganz hohe Pässe auch überqueren muss. Und ich habe ihm gesagt, ob das vielleicht nicht doch ungefährlich sei, so ohne Handy und so, weil der wollte auch ohne Handy. Dann hat er gesagt, je gefährlicher, desto besser. Also er sucht auch das Extreme. Aber ich würde sagen, so dass Frühjahr oder Herbst sicher die günstigeren Zeiten sind, vielleicht der Herbst noch mehr, weil im Frühjahr auch noch Schnee liegen könnte, gerade auf den Pyrenäen und so. Und dass man eher den Zeiten ausstellt, wo so viele unterwegs sind. Ich habe mir letztes Jahr auch öfters gedacht, ich möchte den Weg nochmal gehen, aber Juli, August muss es nicht unbedingt sein, weil wirklich die Massen unterwegs sind. Überhaupt die letzten 100 Kilometer, die sind sehr überlaufen, weil man, wenn man die letzten 100 Kilometer geht, bekommt man in Santiago eine Bestätigung, dass man als Pilger dorthin gekommen ist zu Fuß, die Compostela heißt. Und dann gehen viele Pilger die letzten 100 Kilometer, das ist dort wie ein Volkslauf. Da trifft man dann die Leute mit den weißen Hosen und den weißen Schuhen. Da kommt man sich so als Pilger, der schon hunderte Kilometer gegangen ist, irgendwie fast in einem falschen Film vor. Und ich habe da angefangen, das war auch interessant für mich, dann den ganzen Tag zu gehen, nicht nur den Vormittag, so wie meistens, weil es dann heiß wird. Ich bin den ganzen Tag bis 7 Uhr abends gegangen, 50 Kilometer am Tag die letzten Tage, um den Nachmittag gehen zu können. Da war niemand auf dem Weg, weil alle schon in die Herbergen gerannt sind, um ein Bett zu bekommen. Und das Nachmittagsgehen ganz allein war das Schönste dann. Ich weiß nicht, habe ich geantwortet, sonst stehe ich danach noch gern zur Verfügung, können wir noch gern ein Gespräch führen.
Was passiert, wenn Sie keine Herberge mehr finden? Sie schlafen irgendwo im Freien?
Da ist eine Hysterie unter den Pilgern, oft wirklich eine Bettenhysterie, könnte man fast sagen. Es gibt welche, die stehen um 4 Uhr auf, starten um 4:30, damit sie sicher ein Bett bekommen. Und
man hat den ganzen Tag Zeit.
Und man verbreitet auch so das Gefühl, wenn man nicht ganz früh startet und früh dort ist, dann bekommt man kein Bett. Ich habe das eigentlich nie gemacht. Ich bin aufgestanden, wenn ich aufgestanden bin, die erste Zeit früher, weil es dort heiß war. Und dann später, so in Galizien, dann auch bin ich auch oft erst auch um 7:30 gestartet und habe in diesen 4 Wochen, wo ich gegangen bin, also ich bin 28 Tage gegangen, habe ich immer ein Bett bekommen. Außer zweimal, da habe ich auf dem Boden geschlafen. Einmal in einer Turnhalle und einmal in der Eingangshalle der Herberge. Also es gibt Ausweichquartiere, es gibt private Herbergen, die kosten dann etwas mehr, sind aber meistens von der Ausstattung gleich wie die anderen Herbergen. Und im Notfall gibt es auch in den größeren Orten Turnhallen, große Sporthallen, wo man auch hineingehen kann als Pilger. Also es gibt, auf dem Camino ist schon gesorgt für das Übernachten. Etwas vielleicht auch noch, die Länge, wie man geht, das spielt auch ziemlich eine große Rolle. Ich bin die ersten 3 Male mit Jugendlichen jeweils 280 Kilometer gegangen. Wir waren insgesamt 2 Wochen aus. Und da hat der Weg ganz anders gewirkt als letzten Sommer, wo ich dann mehrere hundert Kilometer gegangen bin. Also der Weg wirkt anders, wenn man länger geht und wenn man alleine geht. Also ich kann das nur empfehlen, alleine zu gehen und weiter zu gehen.
Gibt es noch Fragen? Sie haben noch eine Frage gehabt.
Als Brixner muss ich natürlich schon noch ein bisschen bekräftigen, dass Brixen was Besonderes ist. Aus eigener Anschauung, aber auch, das ist mir richtig bewusst geworden, nachdem der Heilige Vater den Wunsch hat, heuer wirklich noch einmal als Papst im Brixen Sommerurlaub zu machen. Also da wurde mir da schon was klar. Brixen ist, wenn man durch seine eigene Stadt geht, sieht man das ein bisschen immer so oberflächlich. Aber wenn man sich als Gästeführer, Kulturwanderführer betätigt, dann ist man schon ein bisschen aufmerksamer und denkt sich hinein in die Leute, die das alles zum ersten Mal sehen. Und da hat Brixen schon einiges zu bieten. Man muss sich ja in Erinnerung rufen, Brixen ist entstanden als eine Münsteranlage aus der Retorte für den Bischof von Seeben. Und in der Folge haben sich dann die anderen Leute da drumherum angesiedelt. Und das ist einfach auf Schritt und Tritt in Brixen und in seiner Umgebung. Die darf man nicht abtrennen vom Stadtbild. Fast das ganze Brixen ist steingefügte Sehnsucht nach Gottes Nähe. Das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich sehe das so. Und ich spreche da nicht nur von den Gebäuden, sondern auch von der Bilderwelt, die sich in allen Kirchen im Kreuzgang auftut und wo sich die Leute, selbst ich als alter Brixner, der immer wieder mal durchgeht, auch allein und mich da wieder in ein Bild hinein vertiefe, das hat schon was für sich. Und wenn der Papst da wiederkommt als Papst und diesen ganzen Aufwand wissend da verursacht, dann ist halt eben was dran. Danke.
Authentischer Patriotismus.
Ich hätte eine Frage an den Herrn Brunner. Und zwar, wenn man jetzt den Papstbesuch im Spannungsfeld irgendwo zwischen Spiritualität und Religion auf der einen Seite, Tourismus auf der anderen Seite betrachtet, dann würde ich sagen, ist das eine Art religiöser Großevent, der in der Stadt stattfindet. Aus tourismuswirtschaftlicher und auch aus lokalwirtschaftlicher Sicht stellt sich dann immer so ein bisschen die Frage nach der Nachhaltigkeit von solchen Veranstaltungen. Sie haben gesagt, Brixen möchte sich positionieren als kirchliche, als spirituelle Stadt zukünftig. Die Frage im Grunde genommen, was bleibt, wenn der Papst geht? Gibt es Initiativen nachzudenken, was mit Infrastrukturen, was mit dem Image geschehen soll, wenn der Papst weg ist?
Ja, auf alle Fälle die Infrastrukturen, die waren vorher hier, die werden auch nachher dort sein. Das glaube ich, bitte, das ist, finde ich nicht als Infrastruktur, das ist ein mobiler Zaun, der wird auf alle Fälle, der ist als Sichtschutz, glaube ich, für die Privatsphäre des Papstes. Und das glaube ich, wir dürfen nicht vergessen, der Papst kommt nach Brixen, um Urlaub zu machen. Ich glaube, wir sollen ihn alle diesen Urlaub auch gönnen. Das zum einen, was die Nachhaltigkeit betrifft, auf alle Fälle sind mehrere Aktionen geplant und auch schon im Laufen. Es kommt eine tolle Broschüre raus, die was vor allem auch das kulturelle, das musikalische Rahmenprogramm während dieser 2 Wochen beinhaltet. Da hat Brixen in diesen 2 Wochen sicher sich sehr viel sowohl von Ausstellungen, von musikalischen Aufführungen, Konzerten zu bieten. Und diesbezüglich versuchen wir dann auch die ganzen Gäste, was nach Brixen zu kommen, über diese Broschüre, über Brixen, über die Sehenswürdigkeiten, was der Herr Kircher ja auch da angesprochen hat. Es gibt also Brixen, ist ja nicht also eher den Patriotismus, den habe ich natürlich auch, das ist ganz klar, auch Brixen von seiner besten Seite zu zeigen. Aber auf alle Fälle müssen wir versuchen, authentisch zu bleiben. Authentisch, das glaube ich, das ist heute auch öfter angeklungen, sowohl den Touristen gegenüber, aber ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, auch den normalen Lebensrhythmus so gut wie möglich beizubehalten. Das glaube ich auch für die Brixnerinnen und Brixner wichtig, denn wir freuen uns ja alle darauf, dass der Papst bei uns Urlaub macht, aber das glaube ich, da sind kleinere Abstriche, sind natürlich in diesem normalen Lebensablauf jetzt, die müssen einfach in Kauf genommen werden, aber wir müssen versuchen, diesbezüglich so normal und authentisch zu bleiben, weil ich glaube, Brixen hat sehr, sehr viel zu bieten. Und ich glaube, wenn wir uns da von unserer besten Seite zeigen, werden wir auch in der Nachhaltigkeit diesen Erfolg sehen. Wir haben uns da auch mit unserer Partnerstadt Regensburg, die ja letztes Jahr den Papst zu einem offiziellen Besuch hatte, auch in Verbindung gesetzt und auch diesbezüglich gab es enge Kontakte und auch dort ist diese Nachhaltigkeit jetzt schon zu spüren im Jahr danach. Und was wir dann auf alle Fälle noch versuchen, da sind wir vor allem mit der Gastronomie und mit dem Handel unterwegs, eine Art Freundlichkeitsoffensive noch zu starten, um auch dort, glaube ich, und das hat sich auch in dieser Studie damals gezeigt, dass wir vor allem auch da, sicher nicht nur in Brixen, aber glaube ich, überall haben wir noch zum Teil unsere Hausaufgaben zu machen und da versuchen wir, dieses zum Anlass zu nehmen und dort auch noch einmal zuzulegen, um dort wirklich das Beste zu geben.
Sie haben gesagt, Hausaufgaben machen. Herr Pechlern, jetzt fällt mir noch was ein. Haben Sie das Gefühl, dass es Handlungsbedarf gibt? Es gibt, wie es scheint, einige gute Ideen, aber ich glaube nicht, dass so viel konkret ist. Glauben Sie, dass es Handlungsbedarf gibt in Südtirol, was jetzt touristische Strukturen, touristische Konzepte im Zusammenhang mit spirituellem Tourismus betreffen?
Es gibt gewiss konkreten Handlungsbedarf. Die Thematisierung von Spiritualität und Tourismus bringt mit sich, dass man daraus dann eine Reihe von, unter Anführungszeichen, Maßnahmen ableiten könnte. Aber lange davor geht es einfach noch um eine Bewusstseinsbildung, dass wir es hier mit einem Trend, mit einem Megatrend zu tun haben. Der wird sich verändern, er wird sich differenzieren, und da stellt sich natürlich schon für Südtirol die Frage, inwiefern man zumindest aus touristischer Sicht eine Antwort finden kann. Wir reden von, wie gesagt, Kulturtourismus, Naturtourismus und ähnlichen Formen, aber eben kaum in der Verknüpfung mit Spiritualität. Wenn das aber ein großer Trend ist oder anders ausgedrückt die Entschleunigung quasi auch zur Maxime in der Produktentwicklung werden müsste, dann müssten wir gewiss hier konkret werden. Also so gesehen ist schon Handlungsbedarf da. In Ansätzen gibt es hier auch Angebote, vielfach auch von kirchlicher Seite. Ich denke aber umgekehrt, dass es auch von kirchlicher Seite her bestimmte Notwendigkeit für Maßnahmen gäbe. Wir haben beispielsweise mal die Homepages der Diözesen in Deutschland uns angeschaut, und da ist sehr viel eigentlich auch in Verknüpfung mit Tourismus, Pastoral und auch Reiseangeboten, Pilgertourismus bemerkbar, findbar, auffindbar. Aber es ist eigentlich nie die Rede von Tourismus, und jemand, der jetzt unbedarft auf diese Homepages geht, wird im Grunde genommen kaum zu den Angeboten hingeführt werden. Ja. Also ich denke, es ist einfach notwendig, dass man aufeinander zugeht, dass man hier verstärkt auch Information und Kommunikation betreibt. Herr Rungerli hat es gesagt, es gibt von kirchlicher Seite her eine eigene Kommission, die tut auch das ihre. Sie macht vor allem eines, sie motiviert die Gastgeber, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir reden ja auch von Gastfreundschaft und Gastlichkeit. Gastlichkeit, das ist der professionelle Teil. Ja? Genau, den Tisch richtig zu decken, ja? Das ist ein Element im Service. Das andere Element ist die Gastfreundschaft. Da geht es eben auch um Werte. Da geht es auch am Ende um Grundbedürfnisse in der Beziehung zwischen Gast und Gastgeber. Und da kann man ganz viel hineintun von dem, was wir heute hier auch diskutiert haben. Der Gast geht nicht nur auf eine Pilgerreise, sondern eigentlich ist, wenn man es extrem sieht, jede Reise eine Form der Suche. Ja, völlig egal, ob es eine klassische Pilgerreise ist oder eben eine Kulturreise nach Südtirol. Es ist immer ein Suchen und es ist immer eine Begegnung, die man dann hat am Ziel. Und ein Ziel ist das Hotel und das andere Ziel ist beispielsweise ein touristischer Attraktionspunkt, den man aufsucht. Also ich denke, da kann man schon aufeinander zugehen noch und verstärkt auch sich mit diesem Thema Spiritualität auseinandersetzen und konkrete Angebote rund um die Thematik Entschleunigung finden.
Buonasera, mi chiamo Giorgio Ruggero Carli, sono un dirigente d'azienda e vorrei fare una domanda al sindaco di Bressanone. A riguardo proprio della Gastlichkeit anche.
Sì.
Cioè, volevo chiederle, in modo che poi le possa fare la domanda, durante le 3 settimane del soggiorno del Papa, del Santo Padre, la domenica e il sabato i negozi, i ristoranti saranno aperti o chiusi?
Allora, sabato sarà aperto sia i negozi come anche i ristoranti. La domenica è andato un po' per tutti i mass media, no? Che c'era questa discussione
dei negozi
che terranno o che vogliono tenere aperti. Si è trovato lì la soluzione, chiamiamolo così, un compromesso che dopo l'Angelus alle 2 del pomeriggio fino alle 6 di sera della domenica i negozi terranno aperti, però anche lì devo subito specificare che sicuramente saranno negozi che avranno souvenir o per dire che avranno bevande o panini imbottiti, per dire, e non sarà sicuramente boutique o un negozio di scarpe che terrà aperto. Anche lì, per tranquillizzare, lì abbiamo trovato l'accordo con i negozianti di Bressanone su questo livello.
Ecco perché reputo doveroso da parte di un sindaco garantire il servizio, che non è certo quello della boutique, ma la ristorazione e consimili. Quindi lei mi conferma che il servizio sarà garantito?
Sì, il servizio sicuramente sarà garantito. Volevo solo specificare, non sono il sindaco, ma sono l'assessore al turismo e al commercio.
Auguri, auguri. Grazie. Prego.
Thema Spiritualität als Angebot im Tourismus, in den Themen des Tourismus. Wir haben eine Art Bauchladen, wo jeder etwas findet. Und da den Spiritualis, also das Spirituelle anzubieten, würde ich eher vorsichtig sein. Durch meine ganz bescheidenen Erfahrungen, das betone ich ausdrücklich. Ich würde eher das, wenn ich beim Bauchladen bin, mit dem Vergleich bringen. Es soll einfach gut riechen. Man soll es gar nicht jetzt mit irgendetwas umschreiben, wo die Leute dann wieder eine Erwartungshaltung haben, die womöglich nicht erfüllt werden kann. Weil das muss zu 99% der Konsument, der Gast, der Kunde selbst dann die Bereitschaft dazu aufbringen, ob das gelingt oder nicht. Das ist jetzt mein Einwand, den ich machen darf.
Ja, vielleicht eben noch einmal zurück zu... Ja, Stichwort Entschleunigung, mir hat das sehr gut gefallen. Ich denke schon, dass Sie im Grunde genommen recht haben, wenn Sie sagen, es ist der Gast selbst, der auf der Suche ist und damit das Bedürfnis hat oder eben nicht hat. Ja? Also auf das können wir eine Antwort geben oder nicht. Umgekehrt geht es ja darum, das Angebot auch anzupassen an bestimmte Trends. Das würde ich aber meinen, funktioniert gerade bei einem Megatrend Entschleunigung nur insofern, als dass man die bestehenden Angebote eben zunehmend auch gewissermaßen entschleunigt. Das ist ja auch genau das, Herr Kircher, was Sie in Ihren Angeboten tun. Ja. Wir werden weiterhin einen Kulturtourismus in unseren Städten haben, der sich vielleicht gar nicht entschleunigen lässt, ohne Zweifel. Aber ich denke da auch gar nicht, dass das unbedingt ein Bauchladen ist. Ja, das ist eine Destination, nebenbei eine Vier-Saisonen-Destination, die wir hier in Südtirol haben, die schon deshalb eine Art Bauchladen darstellt, allerdings auch mit Zielgruppen, die im Grunde genommen genau diesen Bauchladen suchen. Den würde ich hier geradezu verteidigen wollen. Ich glaube nicht, dass es noch zu dem Bauchladen ein weiteres Segment braucht, mit ganz eigenen Angeboten, sondern es braucht zu den bestehenden Angeboten im Grunde genommen, querschnittsmäßig gesehen, ein Stück weit Entschleunigung. Sodass im Grunde genommen diese Destination eben attraktiver wird oder noch attraktiver wird für Menschen, die Interesse haben, hierher zu kommen, ihren Alltagstrott hinter sich zu lassen und das Gefühl haben, dass sie sich hier wohlfühlen können, dass sie einen anderen Rhythmus einschlagen können und dass sie vor allem etwas, und ich glaube, da sind wir uns einig, dass sie auch eine authentische Gastfreundschaft erleben können. Also das ist also nicht nur eine Frage des Gastes, der etwas sucht, sondern es ist auch eine Frage des Gastgebers, der im Grunde genommen hier ganz wesentlich beitragen kann mit der Art und Weise, wie er diesen Kontakt und diese Beziehung zum Gast pflegt.
Ich würde da noch etwas ergänzen gerne. Ich habe den Eindruck, dass die Kirche, ich habe es eingangs auch schon gesagt, noch sich viel zu stark versteckt oder sich zu wenig präsentiert, auch mit dem, was sie an Spiritualität anbieten kann. Ich war jetzt 3 Tage lang in Deutschland bei einer Konferenz und wir waren in der Nähe eines Stiftes, einer der Benediktinerabtei, in der nur mehr 5 Mönche sind. Ein Mönch ist 97, der verbringt den ganzen Tag in seiner Zelle, weil er nicht mehr gehen kann. Und beim Stundengebet spielt ein Mönch Orgel, sodass 3 Mönche in einem Chorgestühl Platz genommen haben, in dem 80 Mönche Platz hätten. Im ersten Moment habe ich gedacht, oh peinlich. Täten Sie das lieber nicht, wäre besser. Aber dann war das doch so schön. Mir ist vorgekommen, die schämen sich nicht zu zeigen, dass sie nur zu dritt sind.
Und auch zu dritt haben sie das Chorgebet nach alter Tradition gesungen. Und in der Kirche waren ziemlich viele Leute, die sich da reingesetzt haben, auch im Sinne der Entschleunigung, einfach das über sich ergehen lassen und vielleicht auch eintauchen. Man sieht ja nicht in die Menschen hinein. Aber mir hat das ganz gut gefallen. Dann habe ich gedacht, wo in unserem Land gibt es diese Möglichkeit für die Gäste, aber nicht nur für die Gäste, sondern auch für die Einheimischen. Es gibt in vielen Diözesen zum Beispiel, wenn jetzt der Domdekan das hören würde, dann würde er mich schlagen, aber ich sage es trotzdem. In vielen Diözesen ist es so, dass das Domkapitel das Stundengebet im Dom gemeinsam betet bzw. singt. In Brixen ist das zum Beispiel ganz selten der Fall, nur in der Karwoche. Wieso wäre es nicht denkbar, dass das Domkapitel, so wie es in vielen Diözesen der Fall ist, um 8 Uhr in der Früh die Laude singt und dann gemeinsam die Messe feiert? Es gäbe einige Leute, die da hinkommen würden. Oder ein anderes Beispiel, in Bozen gibt es eine Kirche, wo den ganzen Tag über das Allerheiligste ausgesetzt ist, in der Herz-Jesu-Kirche. Wo gibt es das? In Brixen? Nirgends. Und das sind auch so Erfahrungen, wo ich mir denke, das täte den Menschen gut. Und da würden wir etwas präsentieren, was eine ganz alte Tradition hat in der Kirche. Aber es wird in Brixen auch vor dem Allerheiligsten gebetet, aber es ist nicht so öffentlich. Und solche Orte zu schaffen, ich denke, dass das den Menschen gut täte. Und die Kirche hat da noch viel mehr zu zeigen, als sie zurzeit tut.
Ja, wir sind eigentlich schon am Ende. Noch eine Frage. Wir können dann später.
Eben wegen, guten Abend, wegen der Angebot, was in die verschiedenen Orten stattfinden oder eben nicht. Ich war auch auf dem Camino vor 3 Jahren, 4 Wochen lang auf dem Weg. Und es ist ein ganz ein großer Unterschied. In gewissen Dörfern bieten die Pfarrer mehrsprachige Gottesdienste jeden Abend für die Pilger und alles. Und in anderen Dörfern, wenn man die Kirche nicht suchen geht, dann kommt man nicht einmal drauf, ob es überhaupt eine Kirche gibt in dem Dorf. Weil deswegen eben das Angebot ist auch was, nicht nur was der Pilger sucht, sondern das, was wirklich angeboten wird. Das wollte ich noch sagen.
Das ist gewiss richtig. Ja. Es braucht eben nicht nur den, der nachfragt, sondern auch den, der anbietet. Und da trifft man sich dann. Ja. Angebot trifft Nachfrage, ohne Zweifel. Gilt das auch für die Spiritualität?
Ja, wir sind ans Ende gelangt, aber natürlich können wir alle noch weiter diskutieren, jetzt bei einem Glas Wein und bei Hintergrundmusik. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Dabeisein bei meinen Gästen. Ich bedanke mich für die Einladung und für die vielen, vielen Wortmeldungen und für Ihr Interesse. Und ich habe da noch einige Infos mitzuteilen, aufgetragen von der EURAC, und zwar: Das Ganze ist auf Video aufgezeichnet worden und kann dann ab nächster Woche, falls Sie sich das Ganze noch einmal anhören möchten, dann im Internet auf der Homepage der EURAC dann angesehen werden oder angehört werden. Auf Ihren Tischen finden Sie eine Newsletter, die können Sie ausfüllen, und dann werden Sie eben regelmäßig mit dieser Newsletter eine E-Mail bekommen. Und der nächste Termin für das Gespräch, für das 5. EURAC Science Gespräch, ist am nächsten Donnerstag, und zwar Macht und Ohnmacht von Gentests, CSI für alle. Und der Abend wird jetzt fortgeführt und es spielt Gianni Gherardini Duo. Vielen herzlichen Dank.